Wir wollen uns also ein bisschen einstimmen auf, sagen wir mal, einen Dhamma-Modus, einen Wechsel vollziehen vom Alltagsmodus. Ihr habt vielleicht auch mit allen möglichen Dingen heute zu tun gehabt in eurem persönlichen Leben. Es ist zwar offiziell Wochenend und die meisten von euch haben wahrscheinlich keine Arbeit, sind keine Arbeitstätigkeit nachgegangen, aber es gibt dann andere Dinge zu tun. Also umschalten in einen Modus, wo wir uns wirklich direkt auf unsere persönliche Erfahrung ausrichten, so wie sie jetzt unmittelbar sich präsentiert. In vollumfänglich, ne, mit alle Aspekte mit eingeschlossen, sowohl unsere körperliche Dimension. Und das ist immer ein sehr schönes Zugangsmedium, ne? Euch also auf euren Körper zunächst einmal auszurichten. Und das machen wir, indem wir die Aufmerksamkeit nach innen lenken, einen gefühlten Kontakt herstellen zum Körper und nicht irgendwie, dieser Kontakt sollte nicht möglichst nicht diffus sein und völlig unstabil, sondern durchaus auch eine gewisse Stabilität von Anbeginn an herstellen in eurem Zugang zu diesem Meditationsbereich Körper. Zunächst einmal natürlich das Offensichtliche, die Art und Weise, wie wir uns spüren auf der Unterlage, also den festen Boden unter dem Gesäß und den Beinen. Und dann sich darüber erheben, da so unser Oberkörper, der möglichst aufrecht sein sollte, der möglichst viel Raum bereitstellen sollte für eure Atmung. Und da hilft es natürlich, wenn man die verschiedenen Atemräume einfach mal kurz begutachtet, den unteren, ja, den Bauchraum, den mittleren Raum im Bereich des Magens, Solarplexus und dann auch hier oben, den oberen Brustbereich, Herzregion. Ihr bemerkt natürlich sofort die Bewegung, die entsteht durch die Atmung. Der Atem ist Bewegung, der Atem ist Leben, der Atem bewegt uns. Deswegen ist er immer wieder in der buddhistischen Geistesschulung hervorgehoben als sehr verlässliches, eben auch effektives Mittel, um Zugang zu bekommen zu dem, was ist, was wir jetzt erfahren, unmittelbar erleben, nicht zeitversetzt, nicht irgendwo basieren auf Gedankenketten, Assoziationen im Oberstübchen. Wir nehmen vielleicht wahr, dass heute Abend einige Aktivität im Oberstübchen stattfindet. Aber wir sollten auch in der Lage sein, diese Aktivität einfach für sich zu belassen. Wir wollen nicht krampfhaft versuchen, unsere Gedanken abzustellen. Jede krampfhafte Bemühung, das kennen viele von euch aus eigener Erfahrung, erzeugen dann wieder einen Widerstand, eine Gegenbewegung und wir verheddern uns nur noch mehr in unseren eigenen gedanklichen Ausuferungen. Sein und dann natürlich das Gefühlserleben. Vielleicht hat euch irgendetwas gerade heute besonders bewegt, Bereich des Gefühls. Und dafür haben wir natürlich auch wiederum den Körper als gute Informationsquelle, was vielleicht da jetzt noch übrig ist, was uns noch nachhängt. was, wie man so schön immer sagt, was uns vielleicht sogar noch belastet, irgendwo drückt, ne, einen Druck ausübt und uns das Gefühl gibt, dass es uns nicht ganz so wohl ist. Und das nehmen wir einfach nur wahr, wir erkennen das an, so wie es sich eben präsentiert. Wir folgen nicht unseren Vorlieben, wo wir vielleicht jetzt lieber belastende Dinge, bedrückende Dinge gerne nicht hätten, sondern lieber etwas Schönes erleben würden, unter Zuhilfenahme eben der Meditation. Wir lassen also dementsprechend jegliche Vorstellungen und Ideen von Zielen, was wir jetzt mit dieser Meditation vielleicht erreichen wollen, die lassen wir ebenfalls gehen. Wir merken sie kurz auf, sollte das vorhanden sein, ja. Man hat Ideen, man hat Vorstellungen, wo es vielleicht hingehen soll. Aber wir machen uns damit keinen zusätzlichen Druck, sondern wir vertrauen auf diese Kraft des Gewahrseins, so wie wir sie immer wieder bezeichnen, oder eben auch die Achtsamkeit, die Bewusstheit, bewusste Gewahren der Eindrücke. Das ist also quasi nicht nur unsere Methodik, das ist auch unsere Zuflucht. Das ist etwas Verlässliches. Jetzt, in diesem Moment, von Moment zu Moment, morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, bis an unser Lebensende. Das ist eben diese spezielle Fähigkeit, die wir haben als Mensch geboren zu sein, bedeutet, wir können uns gewahr sein, der Eindrücke, die in uns entstehen. Wir sind nicht unseren Instinkten ausgeliefert oder auch unseren Konditionierungen, sondern wir können sie im Raum des Gewahrseins empfangen und dann auch wieder gehen lassen. Insofern haben wir also da einen gewissen Freiraum, können also die, vielleicht auch die vertracktesten und hartnäckigsten belastenden Konditionierungen anerkennen und können sie freilassen. Und viele von euch, bin ich mir sicher, haben das bereits erlebt, kennen das, vielleicht nur ansatzweise oder vielleicht nur dann und wann. Aber es braucht eben auch diese gewisse Entschiedenheit dabei, dass wir dem wirklich vertrauen. Nicht halbherzig, nicht dreiviertelherzig, sondern voll, mit vollem Herzen in diese Gewahrseinsqualität zu vertrauen, die uns dann in unserem Leben begleiten kann, tragen kann, helfen kann, auch durch die Stürme und unangenehmen Passagen in unserem Leben uns dahin durchzutragen. Bis hin natürlich auf die andere Seite des Spektrums, zu den höheren Stadien oder Zuständen des Bewusstseins, wenn unser Geist, unser Herz immer lichter wird, immer heller wird. Das sollte man nicht verschweigen, obwohl natürlich wir vorsichtig sind, wenn wir uns jetzt nur Gedanken darüber machen und Vorstellungen machen, dann sind wir wieder in der Welt unserer Vorstellungen gefallen, während diese Stadien oder diese Zustände, die lichteren Zustände des Herzens oder des Geistes, sich eher dann einstellen, wenn wir lernen, wirklich loszulassen. Uns wirklich also diesem Prozess des Betrachtens, des vorbehaltlosen Betrachtens hinzugeben, ohne Widerstände zu leisten, ohne innere Debatten zu führen, ohne unseren Sehnsüchten, die in die Zukunft ausgerichtet sind, zu folgen oder in irgendwelchen Dingen zu schwelgen, die wir vielleicht mal erlebt haben, die angenehmer waren vielleicht als das, was wir jetzt gerade erleben. Also in diesem Sinne, behaltet bitte euren Fokus bei jetzt für den Rest dieser uns zur Verfügung stehenden Zeit. Wenn sehr viel Unruhe in euch vorhanden ist, dann würde ich euch empfehlen, eher einen festeren Fokus, einen festeren, sehr konkreteren Bereich zu haben für eure Achtsamkeit, wo sie sich aufhält. Und wenn ihr bereits sehr entspannt und gelassen ruht in euch selbst, dann würde ich eher empfehlen, so eine offene Form, eine weite Form des Gewahrseins anzuwenden, wo ihr alle Dinge, die entstehen, so empfangen können, wie sie sind, ohne irgendwelchen Zusatzkommentar. Also allem zu gestatten, so zu sein, wie es ist, in unserer direkten Erfahrung. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. So, ich möchte die nächsten paar Minuten benutzen, um ein paar hoffentlich hilfreiche Hinweise zu geben für unsere Dharma-Praxis. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass gerade zur aktuellen Zeit, vielleicht könnte man sogar sagen, in dieser geschichtlichen Epoche, in der wir uns momentan befinden, ist also besondere Wachsamkeit, besondere Bewusstheit wirklich angesagt. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wir leben in sehr unsicheren Zeiten, höchst unsicheren Zeiten, ungewissen Zeiten, mit allen möglichen potenziellen Bedrohungen von allen Seiten. Sowohl was unser globales Leben oder Überleben als Ganzes angeht, wenn wir uns über Gedanken machen über das, was im Rahmen der Klimaerwärmung geschieht, oder wenn wir uns Gedanken machen über die politischen Umwälzungen, Krieg in unmittelbarer Nähe, die durchaus das Potenzial hat, auszuweiten und extremer Auswüchse anzunehmen, die uns direkt betreffen. Und ich denke, es ist gut, sich als Dharma-Praktizierender das bewusst zu machen, diese größeren Zusammenhänge oder den größeren Kontext, in dem wir uns befinden. Man kann natürlich den Kontext noch größer setzen und sagen, ja, das ist halt Samsara, ne? Und manchmal sagen Leute, die im Buddhismus unterwegs sind, ja, es ist halt Samsara, ne? Was willst du erwarten, ne? Das kannst du schon erwarten, Samsara, ne? Gier, Hass und Verblendung sind die großen Herrscher auf Planet Erde, und das ist das Endresultat, ne, was wir jetzt erleben oder was wir auch natürlich schon seit ewigen Zeiten erlebt haben, seitdem die Gattung Mensch diesen Planeten bevölkert. Was mir manchmal nicht so gefällt an diesem Hinweis auf diesen ganz großen Kontext von Samsara, ist, dass es mehr so, dass manchmal so ein bisschen den Beigeschmack hat von, naja, Negation, auch so ein bisschen in Richtung Indifferenz geht, dass man sich irgendwie so ein bisschen emotional abschotten möchte gegenüber der Betroffenheit, die durchaus eben vielleicht für viele von uns sehr real ist, ne, dass wir uns betroffen fühlen. Und wenn wir jetzt nicht vielleicht jemand sind, der sehr stark zu Ängsten neigt und dazu neigt, aus ängstlichen Impulsen dann auch große Szenarien zu spinnen, das ins Mentale zu leiten und das eben in diesem berühmten Papancha, ne, dieses geistige Ausufern, dann also regelrecht die dramatische Züge annehmen kann. Das ist natürlich, wenn das der Fall sein sollte, es ist keine so gute Nachricht, aber wir können natürlich vielleicht bemerken, dass wir ansatzweise eine Tendenz dazu haben, das zu tun, ne, dass wir, ne, die unangenehmen Gedanken, Gefühle, die also in diesem Zusammenhang ausgelöst werden, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir sind denen regelrecht hilflos ausgeliefert, wissen nicht so richtig, wie wir uns gegenüber verhalten sollen. Sondern wir einfach mit der Schulter zucken und sagen, das ist halt Samsara, ne? Was willst du schon erwarten? Und das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem wäre, sich einfach zu ergehen in diesen mentalen Assoziationsketten, unser ständiges sich Sorgen, ne? Im Englischen gibt es das schöne Wort worry, to worry, sich Sorgen zu machen. Und wir sagen es ja so schön, die deutsche Sprache sagt es sehr schön, wir machen uns das, wir machen uns Sorgen, ne? Das ist niemand anders für verantwortlich. Natürlich deuten wir nach außen sagen, ja, wenn jetzt dieser Krieg nicht wäre, den wir hier in Europa momentan erleben, oder wenn die globale Erwärmung nicht so bedrohliche Zeichen setzen würde, dann ging es mir ja ganz anders, ne? Dann hätte ich jetzt mit ganz anderen Gedanken zu tun. Aber wie dem auch sei, ne? Wir können einfach nur für uns registrieren, womit wir es zu tun haben, was für uns an jedem gegebenen Tag, in jeder gegebenen Stunde, in jedem gegebenen Moment für uns Realität ist, was wir erleben konkret und wie wir uns auf dieses konkrete Erleben beziehen, wie wir also Stellung beziehen. Und damit meine ich nicht gedanklich, intellektuell, das ist eine Seite, die natürlich auch ihren Platz hat, aber die sollte nicht natürlich in diesem Zusammenhang eben die Dominanz haben, weil es dazu führt, dass es sehr schnell ausufert, eine Eigendynamik annimmt, und bevor wir uns versehen, sind wir in irgendwelchen gedanklichen Spinnereien unterwegs und dramatisieren, kreieren Szenarien, produziert auf die Zukunft, die noch gar nicht eingetroffen sind, von denen man sagen könnte, ja, vielleicht kommen sie, aber vielleicht kommen sie auch nicht, ne? Also es ist immer auch dieser große Aspekt eben der Ungewissheit, der Unsicherheit mit drin. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger kontemplativer Aspekt in der buddhistischen Geistesschulung jedenfalls, eben Ungewissheit und Unsicherheit zu kontemplieren. So ist mir das also zum Beispiel in meinen ersten Jahren im klösterlichen Leben immer wieder eingetrichtert worden. Kontempliere das, kontempliere Anicca. Ne? Viele von euch kennen auch das buddhistische Fachwort Anicca, oft eben ein bisschen ungenügend, nur mit Vergänglichkeit übersetzt. Aber es ist auch eben Ungewissheit, Unsicherheit, ne, damit drin. Wir wissen nicht genau, was kommt, wenn wir ehrlich sind. Wir wissen nicht, wie diese Szenarien, die jetzt vielleicht einen gewissen bedrohlichen Charakter haben, wie die sich entwickeln, wohin die sich entwickeln. Aber was können wir wissen? Was können wir jetzt in diesem Moment wissen? Oder anders ausgedrückt, was können wir erkennen? In diesem Moment können wir erkennen, wir können wissen, wie uns das betrifft, wie uns das bewegt, wie wir generell vielleicht gestrickt sind gegenüber Ungewissheit und Unsicherheit. Das muss jetzt vielleicht mal unabgesehen von diesen größeren bedrohlichen Szenarien, die ich gerade erwähnt habe, wie wir uns gegenüber Ungewissheit und Unsicherheit in kleineren Dingen des Alltags gegenüber verhalten. Im Bereich der persönlichen Beziehung zum Beispiel, wenn wir gerne Verlässlichkeit wollen, Beständigkeit wollen und so weiter, Zuverlässigkeit und uns andere Personen auch durch ihr Verhalten suggerieren, dass sie vielleicht nicht so zuverlässig und verlässlich sind, wie sie sein sollten, gemäß unserer Erwartungen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Und es ist vielleicht da noch eher für uns einsichtig, dass wir sagen können, ja, wir haben nicht die Kontrolle darüber, wie sich andere Menschen verhalten, sowohl in unseren nahen persönlichen Beziehungen als auch jetzt übertragen auf das große Ganze, auf den gesellschaftlichen Rahmen, auf die globale Situation oder die konkrete europäische Situation und so weiter. Da sowieso nicht, aber auch nicht eben in diesen näheren persönlichen Bereichen. Aber wo ist die Betroffenheit? Wo findet die statt? Wo wird das empfangen? Wo wird das registriert? Egal, was es ist, woher es kommt, aus welcher Richtung, welche Dimension es hat, welche Intensität es hat. Wir empfangen es immer hier in diesem Körper-Geist-System, in diesem Gemüt. Und jeder Eindruck, der von außen quasi an uns herangetragen wird oder entsteht, ist praktisch, so würde ich das mal positiv ausdrücken, eine Einladung, Stellung zu beziehen. Haben wir die nötige Empfänglichkeit, die Bereitschaft, es so zu registrieren, wie es ist? Und das meinte ich eben in diesem kleinen Hinweis in der Meditation, allen Dingen zu gestatten oder zu erlauben, so zu sein, wie sie sind. Und das ist natürlich keine Aussage über, jetzt sagen wir mal, eine ethische Aussage, dass wir Dinge, die ethisch nicht integer sind, die einmal recht schlimm oder schlecht sind oder sogar in den Bereich des Bösen zuzuordnen sind, dass wir dazu Ja und Amen sagen, dass wir gut heißen. Das ist nicht damit gemeint. Was damit gemeint ist, ist, wie uns Dinge direkt betreffen. Denn hier ist der Platz für unsere Verantwortung. Hier können wir direkt Verantwortung übernehmen. Hier entsteht auch, wenn man so will, der Frieden in der Welt. Der entsteht hier. Ihr müsst das jetzt nicht sehen, dass ich jetzt über mich spreche. Ich spreche über jedes einzelne Herz von euch da draußen und überhaupt übertragen auf alle Herzen, alle Wesen, jeden Geist, jedes einzelnen Menschen auf dieser Welt. Hier entsteht der Frieden und hier entsteht auch der Krieg. Hier entsteht die Klarheit, hier entsteht auch die Konfusion. Hier entsteht das Mitgefühl und hier entsteht die Indifferenz und das Schulterzucken, sagen, kann man nichts machen. Und wie können wir vielleicht uns diesem Thema annähern, dass wir sagen, ja, wie kann man das fördern? Wie kann man diese Empfangsbereitschaft fördern? Und wie kann man dann auch die Bereitschaft fördern, eben einen adäquaten Response, eine adäquate Antwort zu finden auf das, was uns betrifft. Und diese Antwort kommt natürlich aus unserem, man könnte sagen, gesammelten, es ist praktisch das angesammelte karmische Resultat unserer, sowohl unserer Gewohnheiten, die wir im Laufe des Lebens entwickelt haben, als auch natürlich der Dinge, die wir durch unsere Bewusstheitspraxis, Achtsamkeitspraxis und so weiter entfaltet und entwickelt haben. Das kommt hier und jetzt zum Tragen. Hier und jetzt ist genau der springende Punkt, wo wir quasi eben, wie ich eben sagte, eingeladen sind, Stellung zu beziehen. Kann ich es halten, mit Bewusstheit halten? Kann ich das, den Schmerz fühlen, der sich bei bestimmten Eindrücken, die von außen uns rankommen, durchaus einstellen mag, die Angst, die sich einstellen mag und so weiter, kann ich dir bewusst begegnen, sie aber auch wieder entsprechend entlassen, sodass dann der Frieden im Herzen, noch nicht der endgültige Frieden, der letztendliche Frieden, aber der Frieden des Herzens wieder Einlass finden kann, sie wieder bewusst und aufmerksam sein können gegenüber eben auch den anderen Dingen, die uns das Leben bringt und präsentiert. Es sind ja nicht nur eine ununterbrochene Kette von Herausforderungen und so weiter und Dingen, die jetzt eine besondere, intensive Ladung haben, sondern wir haben es ja mit sehr vielen verschiedenen Bereichen in unserem Leben zu tun. Und wenn wir von unserem Herzen aus quasi in diese verschiedenen Lebensbereiche und Umgebungen, in denen wir uns bewegen, einen gewissen Frieden bringen können, einen Frieden ausstrahlen, eine friedvolle Geisteshaltung ausstrahlen, ein friedvolles Gemüt, ein liebevolles Gemüt, ein mitfühlendes Gemüt, ein offenes Herz, ein offenes Ohr, offenes Herz, dann kommt das an, ne? Das wird registriert von unserer Umgebung. Und auf diese Art und Weise, denke ich, machen wir eher einen konstruktiven, leisten wir eher einen konstruktiven Beitrag zu der vielleicht der großen Verunsicherung und der Konfusion und dem Durcheinander, dem mentalen, emotionalen Durcheinander, was momentan, ich glaube nicht, dass ich da übertreibe, aber ihr könnt selbst später Stellung beziehen, was auf diesem Planeten momentan zu bezeugen ist. Große Programme zu entwerfen, große Ideen zu entwerfen, Konferenzen abzuhalten und Symposien, wo diese wichtigen Themen besprochen werden, das ist eine Sache. Manchmal haben Menschen eine sehr fast zynische Haltung, denen die immer sagen, ja, was kommt da schon bei raus? Da kommt nichts bei raus. Ne? Es sind so viele Konferenzen abgehalten worden in Bezug auf bestimmte Dinge, die global oder politisch, gesellschaftlich im Argen liegen. Aber wo sind die Ergebnisse? Ne? Wir sehen nicht die Ergebnisse oder wir spüren sie nicht unmittelbar. Trotzdem würde ich sagen, dass diese Dinge ihre Bewandtnis haben, dass es nicht aufhören sollte. Wenn Menschen aufhören, miteinander zu sprechen, miteinander in Bezug zu treten, vor allen Dingen direkt in Bezug zu treten, nicht nur über Zoom, sondern direkt, es ist sehr wichtig, wenn sie das täten, dann würde ich das als nicht so eine rosige Entwicklung betrachten. Es ist also sehr wichtig, dass wir uns direkt gegenseitig mit unserer eigenen, hoffentlich förderlichen, heilsamen, positiven Geisteshaltung begegnen und vielleicht oder vielleicht auch den Wesen, die eben diese Geisteshaltung nicht haben, die sehr versackt sind. Da können wir, glaube ich, alle Leute in unserem Umfeld ausfindig machen, denen das so geht, denen also von dieser Haltung der eigenen heilsamen Geisteshaltung etwas Positives anbieten. Ohne dass wir jetzt das Retter- oder Helfer-Syndrom entwickeln müssten. Ne? Überhaupt nicht damit gemeint, sondern ich vertraue einfach sehr in diese Strahlkraft eines Herzens, was bereit ist, nicht nur eben Dinge zu empfangen, aufzunehmen, bewusst zu registrieren, mit Gewahrsein zu registrieren, sondern auch die entsprechende Antwort, die entsprechende Response zu haben, um eben zunächst einmal sich um das eigene Herz zu kümmern. Das ist ja unsere allererste Verantwortung. Ne? Dieses Herz, ich schon sagte, ist der Senderapparat Nummer 1, für den wir allerhöchste Verantwortung haben, aber dann natürlich auch für das, was in unserer nächsten Umgebung passiert. Also das ist so eine, wenn man das jetzt im Dhamma-Zusammenhang einordnen möchte, ne, dieser Aspekt von der Nietzsche, Ungewissheit und Unsicherheit. Und wenn euch das sehr betrifft, euch auch so ein bisschen mehr für diese Seite vielleicht zu öffnen und auch bereit zu sein, dazu Ja zu sagen. Ja, es ist sehr vieles unsicher. Es ist sowieso alles unsicher. Es ist sowieso unsicher, ne, wie lange wir jetzt ganz abgesehen von den konkreten äußeren Umständen auf diesem Planeten sein werden, wie lange wir noch gesund sein werden, wie lange wir leben werden und so weiter. Ne, wir kommen alle nicht hier lebendig oder heile heraus, wenn man es mal so etwas überspitzt ausdrücken möchte. Wir befinden uns alle auf Death Row sozusagen. Ne? Und das gibt wieder noch eine andere Reflexionsperspektive. Wenn wir das mit einbeziehen, also die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem eigenen Ablegen, ganz bewusst mit einbeziehen, ne? Das macht auch etwas in dem Zugang, den wir haben zu den potenziell bedrohlichen Dingen, die jetzt vielleicht momentan von außen hin auf uns zukommen. Wir sind dann also nicht von Angst besetzt, von Angst beherrscht und agieren aus dieser Emotion heraus und auch aus dieser gedanklichen Verarbeitung heraus, sondern wir sind uns vielleicht bewusst, ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich Angst, wenn ich ehrlich bin, bedroht mich das, wenn ich ehrlich bin, setzt mir das ganz schön zu, aber ich lasse das jetzt mal in der Stille wirklich auf mich wirken. Ne? Ich gehe jetzt nicht in Aktivismus und versuche irgendetwas damit zu tun, sondern empfange diesen Aspekt der Unsicherheit und der Ungewissheit höchst bewusst. Dann können wir eine wunderbare Erfahrung machen, dass aus dem Empfang von etwas Bedrohlichem, Ungewissen und Unsicheren etwas entstehen kann, was dazu führt, dass wir so eine wirklich reale innere Zuflucht erleben. Eine Gewissheit erleben. Diese Gewissheit liegt nicht in den äußeren Umständen, in unserem Beziehungsumfeld und so weiter, in der Begegnungswelt. Da haben wir nur sehr, sehr wenig Einflussmöglichkeiten darauf, sondern diese Gewissheit liegt hier, in dem eigenen Vertrauen, in der Zuversicht, dass wir erkennen können. Ne? Wir können bewusst erkennen, was dieses Leben mit uns macht, was die Eindrücke mit uns machen, die Lebensumstände mit uns machen, die gesamte gesellschaftliche Situation mit uns macht. Und dann aus diesem Freiraum, aus diesem inneren Freiraum, und dann finden wir die richtige Antwort. Und dann entsteht eher Raum für eben heilsame Emotionen, wie die wir im Buddhismus ja immer wieder betonen, die Brahma-Vihara, ne, Mitgefühl und liebevolle Zuwendung und dann eben statt Indifferenz, dass wir sie als Gleichmut bezeichnen. Und Gleichmut ist nicht etwa eine kühle, nicht fühlende, sich abschottende Gemütsempfindung, sondern Gleichmut ist eine Antwort, die auf Weisheit beruht, ne? Dass wir erkennen, aha, das sind Umstände, die manche dieser Umstände, die da im Äußeren passieren, haben eine derartige Komplexität, das übersteigt mein unmittelbares Verständnis. Aber die Weisheit sagt, aber ich kann verstehen, was es jetzt mit mir macht und ich lasse mich von diesen beunruhigenden Eindrücken nicht ins Boxhorn jagen. Ich werde nicht dadurch in negative Gedanken und Gefühle hineingetragen. Und dann können wir sehen, da sind eben Bewegungen im Gange, die darauf beruhen, dass eben sehr viele Menschen auf Planet Erde leider noch nicht die Erfahrung gemacht haben, dass man eben nicht Opfer seiner unmittelbaren Gedanken und Gefühle sein muss, seiner Konditionierung und so weiter, seines vergangenen Kammers, was oft eben auf nicht besonders heilsamen Entwicklungen beruht, sondern dass wir diese Freiheit haben, jetzt unmittelbar uns gewahr zu sein und eine ganz neue Akzente zu setzen, uns eine Richtung zu bewegen, die eben zum Heilsamen beiträgt, zum Förderlichen. Sowohl für Nummer eins hier, als auch für das große Ganze. Nur wenn wir es nicht tun, wenn wir nicht bereit sind, eben das auf diese Art und Weise anzugehen, dann ist natürlich dieses zweite Daseinsmerkmal, ne? Anicca, die Vergänglichkeit, Unsicherheit, Ungewissheit ist das Daseinsmerkmal Nummer eins und Dukkha, das Leid. Ihr habt es alle schon gehört, vielleicht bis zum Überdruss, das Wörtchen Dukkha. Und das ist natürlich etwas, was dann sehr stark auf den Plan kommt, sehr gefühlt, sehr direkt, sehr unmittelbar. Ne, wer mit diesen mit dem ersten nicht zurande kommt, der kommt auch mit dem zweiten nicht zurande, beziehungsweise der ist von dem zweiten sehr direkt betroffen, ne? Der erfährt massives Dukkha, massives Leid, massive Unzufriedenheit und kommt in eine Spirale, in einen Vortex hinein und immer mehr versackt im eigenen Melodrama. Die Bewusstheit verhindert das. Die Achtsamkeit, das Gewahrsein verhindert, dass wir also in solche Spiralen hineingeraten, sondern im Gegenteil, dass wir also erkennen, welche Dinge in unserem Leben potenziell dafür verantwortlich sind oder verantwortlich sein könnten, dass wir uns also in irgendeinen Vortex von Dukkha hinein manövrieren. Wir können jederzeit innehalten, Was ist das denn jetzt? Was bedrückt mich denn da jetzt so? Was kriegt mir jetzt denn so? Und nimmt mich völlig in Beschlag. Und im Alltagsgeschehen ist das manchmal schwierig, ne? Wenn wir mitten in irgendwelchen komplexen Situationen sind mit vielen Menschen, müssen vielleicht auf Leute unmittelbar reagieren. Wir sind eingeladen, manchmal regelrecht gefordert zu reagieren, ne? Provoziert zu reagieren. Dann ist das gar nicht so leicht. Aber niemand kann uns diese Freiheit nehmen, für einen Moment oder für ein paar Momente innezuhalten. Und das kriegt mich jetzt gerade, ich brauche ein paar Momente, bis ich das so ein bisschen mehr präsent habe. Da kann niemand sagen, halt mal, ich möchte das jetzt, dass du sofort antwortest, wenn ich dir eine Frage stelle oder so. Nein, ich kann mir jederzeit diese Freiheit nehmen. Sowohl in einer direkten zwischenmenschlichen Konfrontation, sowohl wenn ich vielleicht etwas aufnehme durch die Medien, eine Erschreckensnachricht bekomme, halt mal jetzt. Jetzt nicht gleich zum nächsten springen. Das muss ich ja erstmal verarbeiten. Das muss ich ja erstmal wirklich in mich reinlassen und dann eben die adäquate Antwort finden. Also, da gibt es zig Möglichkeiten, wie also dieses Rüstzeug, diese geschickten Mittel, die wir haben in der buddhistischen Geistesschulung, wie wir die herbei bemühen können, um in den Herausforderungen des täglichen Lebens mehr und mehr eben diese Fähigkeit zu schulen, wirklich präsent zu sein und bewusst zu sein, mit Bewusstheit zu reagieren auf das, also zu antworten, anstatt blind zu reagieren. Und dann sehen wir auch unmittelbar die Resultate, die sich daraus ergeben, dass sich daraus sozusagen auch das Programm, das karmische Programm, das wir gewirkt haben in diesem Leben und vielleicht zig Leben zuvor, dass sich das verändern lässt. Das ist nicht ein für alle Mal festgeschrieben. Ne? Wenn noch nicht mal unsere Gene festgeschrieben sind für ein für alle Mal, ewige Zeiten, in die sich sogar verändern können, wenn sogar unser Gehirn Plastizität hat und sich verändern kann und so weiter, umso mehr können sich auch diese karmischen Gewohnheiten, die Prägungen verändern. Denn Karma ist, ich erinnere euch daran, ist Wirken, bewusstes Handeln, beruhen auf bewussten Intentionen, bewussten Motivationen. Und wir haben die Motivation, uns geistig zu schulen, zu entfalten, zu entwickeln. Und sehr viel basiert eben auf diesem Aspekt der Bewusstheit, des Gewahrseins. Dort ist genau der Bereich, wo wir einsetzen können, wo die Macht der Gewohnheit gebrochen werden kann. Und nicht mit Gewalt, mit der Brechstange, sondern aufgrund einer intuitiven Intelligenz, würde ich mal sagen. Das ist eine intuitive Intelligenz, wo man innehalten kann, es empfangen kann, sich gewahren kann und dann die adäquate Antwort findet auf die jeweilige Situation. So, und das möchte ich gerne heute Abend euch anbieten als kleine Reflexionsvorlage und möchte euch noch einladen, wenn ihr Zeit habt, zum Gespräch.
Danke, lieber Ajahn Kinosiri.
Hi, ja, hallo.
Hallo, ja, vielleicht kurz als Einführung für die Runde. Ich bin Kai, ich habe Krebs und bin in Palliativbehandlung. Nur damit ihr so ein bisschen den Hintergrund versteht von dem.
Wo lebst du?
Ich lebe in Savnon, in der Nähe von Biel. Genau, ich habe sehr viel mit diesen eigentlich vier Themen, die du gerade angesprochen hast, zu tun. Angst, Schmerz, Trauer, Aggression. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, über die 2,5 Jahre meiner Krankheit jetzt bin ich eigentlich durch einige Teile davon durchgegangen. Also Aggression, Angst, klar. Schmerz und Trauer sind noch so die Geschichten. Also ich habe aber festgelernt beim
meinst du Schmerz jetzt emotional oder körperlichen Schmerz?
Körperlich, aber auch emotional. Also beides. Also der mentale Schmerz ist auch eine Geschichte gewesen, die ich aber auch jetzt angegangen bin. Aber ich habe bei allen Sachen gemerkt, es braucht Hinwendung, um Lösungen zu finden. Also ich habe relativ schnell festgestellt, dass die Praxis hat mir unheimlich gut dabei geholfen, festzustellen, dass ich hier an meine Grenzen komme. Ja. Zum Beispiel, dass ich eine Psycho-Onkologin brauche, um über die mentalen Zustände zu sprechen, dass ich eine Schmerztherapie brauche für meine Schmerzen, dass ich mit meinen Aggressionen umgehen lernen muss und genau auf diese Seite gucken muss, wieso Angst und also welche Zusammenhänge zwischen Angst und Aggressionen bestehen, um sie nicht weiter in meine Umgebung hineinzutragen. Ne? Und eben diese grundsätzliche Einsicht, wie du sagtest, eben man muss den Dingen begegnen. Und ich glaube, dass diese Begegnung auch eine ist, wo nicht nur die Betrachtung im du hast es den Raum genannt, den wie hattest du den Raum genannt? Unseren
Raum des Gewahrseins, meinst du das?
Genau, den Raum des Gewahrseins. Ja. Nicht nur, dass man das da in die Mitte stellt und die ausreichende Distanz dafür herstellt, sondern dass man auch die Dinge in den Arm nimmt. Also, dass man auch mit ganz viel Metta an die Geschichte rangeht. Ne? Ja. Und über das Metta die einzelnen Dinge begrüßt und sagt, okay, was können wir gemeinsam erreichen? Also was willst du mir sagen? Du bist eine Stimme, die da ist. Was möchte mir diese Stimme sagen und wo soll das hingehen? Meine größten Probleme im Moment sind noch vor allem mit der Trauer, weil das etwas ist, was ich, da gibt es so viele Erziehungsgeschichten, die dazwischen stehen, dass ich das zulassen kann und ausreichend in den Arm nehmen kann, da wende ich mich zu schnell ab. Und bei der Angst geht's mir auch gelegentlich so, dass ich einfach zurückfalle in alte Verhaltensweisen der Zurückweisung, des Ausweichens, der Süchte, also in irgendeiner Form dem zu entgehen.
Ja, also ja, aber so wie du sprichst, scheinst du dich eigentlich recht gut kennengelernt zu haben, jetzt auch durch diese Herausforderung. Ne? Du hast natürlich auch Hilfe bekommen, therapeutische Hilfe bekommen, was dir geholfen hat, dir eben bewusster zu werden. Ne? Auch eigentlich, ne, in der Therapie geht's ja auch oft um solche Dinge, ne? Durch eben eine direkte Begegnung mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten, wo dann Unterstützung geleistet wird, dass man also wirklich, ne, sich den Dingen stellt, die jetzt für einen anliegen. Ne? Weil wenn man so auf sich allein geworfen ist, versucht man eben halt sehr gerne, sich daran vorbei zu navigieren, ne, sozusagen.
Es ist erstaunlich, wie stark da inzwischen die buddhistische Praxis auch Einzug hat. Also ich mache einerseits jetzt eine MBSR-Studie am UKE, andererseits gibt es da unheimlich viele Verweise auf buddhistische Praxis inzwischen auch in der Psychologie. Also die sagen, wo auch meine Psychologin gesagt hat, du hast ja tolle Ressourcen, nutze sie. Also diese eben nutze die Praxis, und dich den Dingen hinzuwenden.
Ja, ja.
Und ich muss aber sagen, ich bin nicht bei allen Sachen mutig genug. Es gibt immer noch viele Bereiche, wo ich einfach traue ich mich nicht hin.
Naja, das Anerkennen der eigenen Grenzen ist auch ein Teilaspekt, ne? Anstatt so, ja, ich sollte eigentlich, ne, auf diese Stimmen zu hören, was du eigentlich entsprechend deines Anspruchs an dich selbst, was du tun solltest oder wozu in der Lage sein solltest, das ist eine wichtige Stimme, sich klarzumachen, ne? Das ist ein unnötiger Druck, den brauchst du nicht. Du hast genug, dein Paket ist groß genug. Da musst du dir nicht noch selbst zusätzlich Druck machen, ne, wozu du in der Lage sein solltest, ne? Von irgendwelchem Anspruchsdenken her.
Also. Das stimmt, aber es ist ab und zu ein ganz guter Reminder dafür, was ist denn jetzt eigentlich gerade dran? Ne? Also, was passiert mir am häufigsten? Was tritt mir am häufigsten nahe? Was ist da? Das ist insofern ein guter, auch ein guter Effekt in der Praxis, dann das zu betrachten und zu sehen, wer kommt da denn immer wieder vorbei? Warum ist denn da wieder die Trauer?
Ja.
Ja.
Schön. Danke.
Ich danke dir.
Ja,
vielen Dank.
Für deinen Bericht. Ja, vielen Dank. So, noch jemand, der oder die etwas beitragen möchte? Der Raum ist offen.
Ich möchte.
Maria, lange nicht gesehen. Hallo.
Stimmt. Hallo. Ja, ich habe mich gefreut. Vor 5 Jahren, diese Feste, du hast Ashen Kemasiri vorher gesagt, die Katina. Und ich war dabei, das war so 5 Jahre, wir sind zusammen nach Bern
gekommen. 5 Jahre ist das her, okay.
Ja, schon 5 Jahre, ja. Also zuerst mal vielen Dank für diese Zoom-Abende, ich finde das sehr wertvoll. Mhm. Herzlichen Dank dafür. Und das andere ist, ich hätte eine Frage. Also Kai hat vorher auch geredet über die Trauer.
Ja.
Und während ich da bin, also mit euch, meine Katze hat sich zurückgezogen im Schrank und wird vermutlich sterben in den nächsten Stunden. Ich habe 3 Tierärzte, also es ist nicht zu vermeiden.
Mhm, genau.
Und ich musste die Entscheidung treffen, ob das künstlich oder auf natürlichem Weg. Und da habe ich mich entschieden, dass ich diesen Raum gebe. Mhm. Obwohl für mich sehr neu ist, weil ich habe schon Erfahrung mit Verlusten. Meine Eltern sind auch gestorben, aber auch akut. Also ich habe es nicht mitbekommen. Es war eher ein Schock und hier ist ein Prozess, also die Katze frisst nicht schon seit 3 Tagen. Und jetzt meine Frage ist, wie kann ich, also ich weiß eben nicht, wie lange das dauern wird, wie kann ich diese Situation so akzeptieren, dass sowohl für mich als auch für dieses Lebewesen am besten ist?
Ja, also das erinnert mich daran, dass wir auch so einen Fall hatten. Ich weiß nicht, ob du da schon Gast in Dhammapala warst. Wir hatten eine Katze, die hier geboren war. Das war kurz bevor ich das erste Mal hier lebte und Anfang der 90er Jahre. Und dann starb sie irgendwann 2009, glaube ich, auch hier. Und wir haben genau dieselbe Frage gehabt. Wir haben sie dann aufgrund ihrer zunehmenden Demenz, ne? Tiere kriegen ja auch Demenz und wir konnten sie nicht mehr im Gemeinschaftsraum lassen, weil sie überall uriniert hat und auch feste Sachen hinterlassen hat. Und haben wir sie in die Waschküche ausquartiert und einen kleinen Bereich gemacht, da kann man auch leichter hinterher sauber machen. Und wir sind in regelmäßigen Abständen vorbeigegangen und haben ihr positive Zuwendung gegeben. Und ich muss sagen, ich habe wer in dieser Zeit eine große Bewunderung entwickelt für, das ist nicht das erste Mal gewesen, ich habe schon mal eine Katze, eine Gemeinschaftskatze in einem Kloster so begleitet, wie sehr die das akzeptieren, dieses langsame aus dem Leben scheiden, ne? Ohne Klagen, sondern mit einer unwahrscheinlichen Gelassenheit. So kam es mir jedenfalls vor. Ich weiß natürlich nicht, was dieses Wesen konkret empfunden hat. Da kann ich nicht Gedanken lesen. Aber ich muss sagen, es war bewundernswert zu sehen, mit welcher Akzeptanz die haben nicht irgendwelche komischen Geräusche gemacht und sich beschwert über das, was da jetzt passierte, sondern sie sind einfach langsam und allmählich aus dem Leben gegangen, friedlich. Ne? Und ich denke, das ist das Beste, was man tun kann, dass man dieses Wesen begleitet, immer wieder hingeht, streichelt, Zuwendung gibt und so weiter. Und dann nimmt das einfach seinen natürlichen Lauf, seinen natürlichen Prozess. Ne? Und es ist traurig, klar. Und wenn es so ein Tier kann uns sehr ans Herz wachsen. Aber es ist eben Teil des Lebens. Ne? Wir haben es nicht nur mit Tieren, eben mit anderen Menschen auch, die uns verlassen gegen unseren Willen. Das wir uns nicht wünschen, aber sie tun es trotzdem. Und ja, so würde ich einfach sagen, so einfach für dieses Wesen da und versuche ja all diese Zuwendung, liebevolle Zuwendung zu geben, wie es jetzt braucht. Das wird sie auf jeden Fall schätzen, wenn du diese Zuwendung gibst. Ne? Auf jeden Fall. Also, und ich finde es auch schön, dass du dich entschieden hast, dass sie diesen natürlichen Weg gehen kann. Natürlich kann man heutzutage sowas abkürzen und manche Leute meinen, vielleicht, wenn es offensichtlich ist, dass das ein Hund oder eine Katze sehr leidet, dann kann man durchaus da Abkürzungen nehmen. Aber ich würde immer eigentlich plädieren dafür, einen möglichst natürlichen Abgang für diese Wesen zu bereiten, dass man sie also auf natürliche Art und Weise gehen lässt, anstatt dass man das irgendwie forciert. Ja, also da wünsche ich dir von deiner Katze, wie heißt sie, die Katze?
Sammy.
Okay. Ja, dann wünsche ich dir einfach einen wunderbaren Übergang in was auch immer danach kommen mag, was wir nicht wissen. Aber jetzt ist sie noch da, jetzt ist sie noch empfänglich für positive Zuwendung und du bist dafür da, ihr das auch zukommen zu lassen, als primäre Bezugsperson sozusagen.
Ja.
Ja.
Danke.
Ja? Okay. Gerne. Alles Gute. So, wir sind noch nicht auf der offiziellen Zeitgrenze angekommen. Also es gibt noch eine Möglichkeit, wenn jemand noch etwas beitragen möchte. Wie sieht's aus? Da ist Regina. Ja, hallo, Regina.
Ich möchte mich einfach bedanken für den Impuls, den du heute gegeben hast, gerade in Bezug auf den Krieg. Weil ich schon seit langem merke manchmal, dass ich nachts aufwache mit staubtrockenem Mund und irgendeiner Form von wirklich existenzieller Angst, die ich gar nicht zuordnen kann.
Wow, ah ja.
Und dann gemerkt habe eben, ich habe zum Beispiel gestern Nachrichten geschaut, ja, und dann kam das mit diesem Staudamm und die Angst, dass der gesprengt werden könnte und sowas. Und ich dann nicht merke, dass das irgendwie ja in eine alte Angst bei mir trifft. Die sich dann offenbar erst in der Nacht dann da zeigt.
Ja.
Also einfach nochmal danke für den Hinweis, da auch innezuhalten, wenn ich dann auch besser vielleicht zu schauen, welche Nachrichten.
Ja, und vor allen Dingen auch wann, ne? Man auf keinen Fall abends. Naja, viele Leute machen das natürlich abends, ne? Ja. Also ich zum Beispiel informiere mich immer morgens.
Ah, okay. Guter Tipp.
Weil ich keinen Fernseher habe, ne? Aber wir haben natürlich Internetzugang und
Oder
bekommen wir unsere Informationen. Aber wenn man das jetzt unmittelbar vorm Schlafen gehen macht, ist ja klar, dass dann das noch sehr viel präsenter ist, als wenn du das am Vormittag gemacht hättest, ne?
Und so unter Tags- und Tagesbewusstsein merke ich das gar nicht so stark, was das mit mir macht. Ja,
ja, ja.
Und auch kann das dann oft gar nicht zuordnen. Ja?
Und ja. Da, auch die Menge, ne? Ich meine, das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Die Menge dessen, was man sich so zufügt. Ne? Und heutzutage sind ja die Medien auch so angelegt. Ne? Es gibt so diese, jetzt, ich las vor kurzem so von jemandem, der hatte sich ein Herbstgedicht zu Gemüte geführt von Rilke. Man hatte aber sein Handy neben sich irgendwie auf dem Regal liegen. Und da kamen sogenannte Push-Nachrichten. Ich kenne die gar nicht. Also es müssen irgendwie so ganz heiß aktuelle Dinge sein. Ne? Irgendwas über den Krieg. Plötzlich war so dieses wunderschöne Gedicht von Rilke. Durch so eine zynische Brille hat er das gesehen. Wie kann man so einen Schmalz produzieren, ne, wo noch solche schlimmen Dinge passieren, ne? Und ich fand das erstaunlich, dass er hat sich wirklich ehrlich dazu hinreißen lassen, das so auch zu schreiben, so in einem Zeitungsartikel, ne? Und ich dachte, dieses Gedicht, das ist entstanden in einem ganz anderen Zusammenhang. Es hat seinen Wert, ne? Das kann man würdigen. Und natürlich diese anderen Sachen, wenn man da ständig irgendwie sein Handy liegen hat und irgendwelche aktuellen Nachrichten kommen, da ist wieder eine Rakete eingeschlagen und hier wird was gesprengt und da ist was Bedrohliches und so weiter, dann sollte man sich mal klar machen, was das mit einem macht. Ne? Aber diese Person hat scheinbar nicht Bewusstheit oder Gewahrsein auf ihre Fahnen geschrieben, überhaupt nicht, ne? Sondern einfach so impulsiv reagiert auf das, was da gerade kam. Ne? Plötzlich nahm etwas, was eigentlich ganz schön und erbaulich war, einen totalen negativen Beigeschmack an. Er wollte das gar nicht mehr lesen. Denn vor dem Hintergrund dieser schrecklichen Kriegsnachrichten, ne, wie kann man sowas lesen dann? Ja, so merkt man, so funktioniert der menschliche Geist. Ne? wenn er nicht richtig geschaltet ist und nicht auf Bewusstheit geschaltet ist, ne? Herumgestoßen von den Impulsen, von den Eindrücken, die vor allen Dingen deswegen, wo wir gerade über Medienbenutzung sprechen, ne, sich wirklich auch klar zu machen, wie viel will man von diesem Zeug aufnehmen, ne, wie viel kann man noch aufnehmen. Es ist durchaus okay, da Grenzen, sich Grenzen zu setzen, die dann seine eigenen Grenzen auch anzuerkennen. Dadurch wird man ja nicht zum Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt, sondern man weiß ja, dass schlimme Dinge geschehen, ne. Man kann sich am nächsten Tag, wenn man will, informieren und so weiter und so fort. Aber nicht ständig von diesen Dingen sich bombardieren zu lassen, das führt zu nichts Gutem.
Ja, und was ich so interessant fand, war, wie mir das dann in der Nacht bewusst geworden ist, dass es da einen Zusammenhang geben könnte zu dieser Nachricht.
Absolut, ja, natürlich.
Der Impuls hatte den Leuten, die davon, es ist ja noch nicht passiert, glaube ich, ja, potenziell davon betroffen wären, denen quasi zu wünschen, dass die geschützt und behütet sind, dass das auch ein Mittel ist gegen meine Angst dann.
Ja, das ist natürlich ein schöner Impuls, ne, den du dann, wenn der dann gleich auch da ist, dann merkst du natürlich auch, dass da schon was gewachsen ist, ne, wie du auf solche Eindrücke reagierst dann, ne, dass du gleich in dem Mitgefühl, auf den Mitgefühlschalter aktiviert hast sozusagen, ne. Ja. Ja, danke, Regina. Alles Gute. Okay. Noch etwas? Sonst, wenn niemand mehr sprechen möchte, dann danke ich mich bei euch allen. Wünsche euch eine gute Zeit und bleibt im Zentrum in diesen herausfordernden Zeiten.